I feel delighted. Yesterday, I was invited to a swell affair. All the movie stars were there.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungeschrieben, Ungeschrieben, dem Filmpodcast, der Geschichten neu schreibt oder neue Geschichten schreibt. Heute wieder mal mit dabei der Matze.
Hallo.
Hey, und die Sapp.
Hallo.
Na, was geht? Alles klar bei euch?
Du hast es souverän übernommen.
Vielen Dank.
Das ist schön gemacht.
Ich habe jetzt auch nur einen halben Liter geschwitzt. Dieser Druck, den ihr mir immer auflastet.
Ja,
nee, wir wollten unsere Zuhörer einfach mal überraschen mit einer neuen Ansage und ohne leidliche Debatte direkt am Anfang.
Ich sage immer,
jetzt haben wir es alle auf jeden Fall einmal hinter uns.
Ja. So, heute haben wir was Cooles vor, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie Saps gefunden hat. Sie kann ja gleich mal was dazu sagen. Und zwar nehmen wir uns einen Fernsehfilm vor, der am 18.10.1970 im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
18.10.1970.
Heieiei.
1910.
Ja. Gab es da überhaupt schon Kameras?
Ja.
Die weiß Aliens ich nicht. 1810? Nee.
Aliens haben die schon mitgebracht.
Ja, die, das ist klar. und zwar reden wir über einen Film namens Das Millionenspiel. Ist für mich eine spannende Geschichte, deswegen habe ich den Film ja ausgesucht, weil er tatsächlich einerseits so ein Thema hat, das später auch andere Filme übernommen haben. Zum Beispiel Running Man, wer den Film kennt, mit Arnold Schwarzenegger. Wo es halt eben um eine TV-Show geht, wo halt auch jemand sein Leben verlieren kann, aber dann halt die Möglichkeit hat, was ganz Tolles zu gewinnen.
Und, da frage ich mich aber jetzt gerade, ist The Running Man, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, war das im Grunde früher als Das Millionenspiel? Weil Running Man basiert ja auch auf der Novelle von Stephen King.
Korrekt. Und Das Millionenspiel basiert auf einer Kurzgeschichte von Robert Shackley. Die hat aber die Filmrechte da nicht dran erworben. Und deswegen durfte der Film ab 77 nicht mehr gesendet werden. Aber die Geschichte, also ich weiß nicht, ob das Buch von Stephen King jetzt vorher da war. Der Film basiert aber eben auf einer Kurzgeschichte. Also, also es ist definitiv nicht von Running Man irgendwie abgeguckt, sondern von was anderem. Aber es ist halt trotzdem, gerade für 1970 ist der Film schon sehr, sehr spannend, weil es halt auch wirklich so Reality-TV-mäßig so ein bisschen aufgezogen wird. Man merkt es, wenn man sich den Film anguckt, dass es kein Reality-TV ist, sondern dass das ein Film ist. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so, es gibt den Moderator, der gespielt wird von dem Dieter, dem Thomas, dem Heck. Und es gibt halt auch irgendwie Werbung dafür und so weiter. Und es haben tatsächlich Leute damals dann beim ZDF, war es glaube ich, angerufen und haben gesagt so, ey, ich würde gerne da der Jäger sein und würde gerne den Gejagten erschießen, wenn das möglich wäre. Und weil die echt gedacht haben, dass das echt ist. Und
Ja,
also es war
das ein sehr, sehr krasses übrigens mitunter das Spannendste an dem ganzen Film, die Reaktion der Zuschauer darauf, ist ja tatsächlich sehr, sehr interessant. Es haben sich ja nicht nur Leute gemeldet, die der Jäger sein wollten, sondern es haben sich auch Leute gemeldet, die der Gejagte sein wollten, um die Kohle zu gewinnen.
Genau, 100.000 Mark waren es, glaube ich.
Ja, völlig crazy.
Ja.
Wofür hättet ihr euch gemeldet?
Für ja nix.
Nö, eben. Und das ARD war der Sender, der es ausgestrahlt hat. Und die haben tatsächlich, ist deren Telefonanlage zusammengebrochen, als der Film lief, weil so viele Leute da mitmachen wollten und so.
Ja.
Und es gab auch Leute, die sich da ganz furchtbar drüber aufgeregt haben, wie kann man sowas machen und der arme Mann und sowas, ne? Aber es haben tatsächlich einige Leute für bare Münze genommen, was eigentlich ziemlich albern ist, wenn man sich den Film mal anguckt. Und heute lasse ich das Ratespiel mal ein bisschen weg, weil ich glaube, wir brauchen relativ viel Zeit für die Drehbücher. Meins ist echt leider ein bisschen länger geworden, aber das seht ihr gleich, warum. Und deswegen nur, also Rotten Tomatoes, Metacritic gibt es keine Bewertung. Der Film ist halt, wie gesagt, 77 das letzte Mal gezeigt worden. Erst 2002 kam er dann nochmal. Dann durfte er wieder gezeigt werden. und hat halt bei IMDb 7,8 als Bewertung. Ich habe, ganz cool, von Klaus Grimm, den man auf Twitter findet, der macht so Scans von alten TV-Zeitschriften. Und der hat auch ein paar Mal Sachen über halt das Millionenspiel eingescannt. Das ist ganz cool. Die Bilder werde ich dann mal gucken, dass ich die vielleicht bei uns poste auf der Facebook- und Instagram-Seite. Mal gucken. Instagram ein bisschen schwierig, eher auf der Facebook-Seite. Weil da sind echt ein paar coole Sachen dabei und so Berichte dabei. Klaus Grimm bei Twitter, @GrimmKlaus. Da findet man immer wieder, der postet fast täglich irgendwie so alte TV-Zeitschriften. Das ist echt mega spannend zu gucken, so, ja, hier, das lief 2002 im Fernsehen an heutigen Tag, so zum heutigen Datum und so. Ist echt cool.
Ich kann ja mal gucken, ob ich das auch auf die Homepage eingebunden bekomme.
Ja, oder so, genau, das wäre noch cooler. Gut, ich muss anfangen, glaube ich, ne? Wollt ihr noch was dazu sagen zu dem ganzen Thema?
Ja, wenn du sagst, ein bisschen länger. Um wie viele Stunden reden wir?
Naja, Stunden nicht. Ich gucke mal gerade. 3, es sind 7,5 Seiten. Wow, das hat aber auch einen Grund.
Dann reden wir nicht lange, dann hören wir zu, würde ich sagen.
Nicht lang schnacken, Koppelnacken, ne? Und wenn ich das nicht gewinne, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Wenn ich jetzt, also ich
Matze,
echt
sag doch sowas vorher nicht.
Oh, was triggert jedes
doch alle
Mal.
Das triggert ja, das doch alle Leute, die abstimmen.
Irgendwas muss ich ja machen, damit ich mal eine Folge gewinne.
Ja, aber darum betteln nicht. Das ist doch, so gewinnt man doch nicht.
Ja, ich gewinne eh nicht. Also nein.
Mich als Hörer würde das triggern, gegen dich zu stimmen, um dir eins auszuwischen.
Ich weiß.
Das kannst du doch nicht sagen.
Kann ich, mache ich auch. Hab ich schon. Schneid das raus, bist du verrückt? Also, was das für eine Arbeit ist. Nein, okay. Es geht ein bisschen anders los, als es bei meinen Filmen sonst losgeht. Übrigens noch eine kleine Anmerkung. Ihr könnt den Film Das Millionenspiel komplett auf YouTube sehen. Ob das jetzt legal ist, weiß ich nicht. Normalerweise ist YouTube ja da eigentlich recht schnell, illegale Filme so zu löschen. Und es werden ja auch mittlerweile tatsächlich alte Filme, gerade Fernsehfilme, sehr viel auf YouTube veröffentlicht. Ich weiß es nicht, ob er da legal ist. Wenn er legal da ist, könnt ihr ihn euch angucken. Wenn es illegal ist, lasst es bitte. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir fangen damit an, dass ich über das Marketing der ganzen Geschichte sprechen will. Ich will, dass wirklich alle denken, dass dieser Film echt ist. Schon damals, haben wir ja gerade drüber gesprochen, gab es viele, die das Millionenspiel für echt gehalten haben. Das Ganze will ich noch steigern. Zu diesem Zweck müssen wir ein bisschen die Geschichte umschreiben. 2015 hat Stefan Raab angekündigt, TV Total einzustellen und am 16.12. des Jahres die Show zu beenden. In meiner Variante der Geschichte kündigt er das an, kündigt aber gleichzeitig an, dass es am Vorabend zu Weihnachten, dem 23.12., noch eine besondere Show geben wird. Diese Show soll nochmal alle Register ziehen und das Fernsehen auf links drehen. Ein Teilnehmer könne hier die unvorstellbare Summe von 25 Millionen Euro gewinnen. Und diese Show werde er, Raab, moderieren als letzte Sendung, bevor er sich aus dem TV zurückzieht. Mehr Infos gibt's erstmal nicht. Es gibt nur den Namen, nie wieder arbeiten, die Jagd nach dem großen Geld, reißerisch, wie es halt zu Raab passt. Die Show wird dann beworben als letzte Sendung, der Gewinn wird angepriesen, aber mehr Infos gibt's nicht. In der Show am 16.12. ist dann der Kandidat zu Gast, auch hier eine vage Ankündigung. Die Show wird 12 Stunden gehen, ab 12 Uhr können die Zuschauer jede Stunde anstatt Werbung 10 Minuten zum aktuellen Stand hören. Um 12 wird die Show sogar eine Stunde eröffnet. Danach, wie gesagt, 10 Minuten pro Stunde statt Werbung. Dazu kommt, wurde ein großer Werbepartner gesucht. Irgendeine Firma wird sich dafür finden lassen. Und ab 20.15 Uhr laufen die letzten 3 Stunden 45 Minuten live. Mit 30 Minuten Nachspiel. Es kann allerdings sein, dass die Show schon vorher ein Ende findet. Mehr wird aber nicht gesagt. Der Kandidat wird ein bisschen vorgestellt. Er wird als sportlich, erfindungsreich und charismatisch beschrieben. Dann wird natürlich viel gemutmaßt, da man einen Darsteller, der vorher noch nie irgendwas gemacht hat, wählen muss, damit nichts verraten und dieser nichts verraten darf und unter echten Namen auftreten muss, sodass sogar die Familie nichts davon weiß, wird auch im Internet nicht viel gefunden. Es gibt ein paar Presseankündigungen, mehr nicht. Der 16.12. kommt. Um 11.55 Uhr wird der Sender schwarz. Es wird lediglich eine Homepage eingeblendet. www.dasmillionenspiel.de. Auf der Homepage finden sich 6 Vitas zu 6 Personen. Die Personen 1 bis 5 werden die Jäger vorgestellt. Die Personen sind Entschuldigt. Daniel Paulitz, 34 Jahre alt, geboren in Zürich, arbeitssuchender Security-Arbeiter, vor kurzem aus der Haft entlassen, wegen körperlichem Angriff mit Tötungsabsicht. Nicht verheiratet, keine Kinder. Wird gespielt von Elias Ahrens, das ist ein Darsteller vom Deutschen Theater. Dann haben wir Benedikt Ramm, 35 Jahre, geboren in Berlin, selbstständiger Selbstverteidigungstrainer, keine Haftstrafen, verheiratet, zwei Kinder. Und er wird gespielt von Paul Grill, auch vom Deutschen Theater. Die ganzen Schauspieler sind alles Theaterschauspieler, die noch nie irgendwie groß im Fernsehen aufgetreten sind. Die packe ich alle werden wir in die Beschreibung von der Folge reinpacken auf unserer Homepage. Dann haben wir Erol Saka, 23 Jahre, geboren in Gölcük, Türkei. Angestellter in einem Autohaus als Verkäufer, vorbestraft für bewaffneten Bankraub, 6 Jahre Jugendgefängnis, entlassen 2013. Nicht verheiratet, keine Kinder. Der wird gespielt von Kana Suna, das ist ebenfalls ein Schauspieler vom Deutschen Theater. Dann haben wir Ben Kleinert, 21 Jahre, geboren in Dresden, Hausmeister des Staatstheaters in Darmstadt. Keine Vorstrafen, nicht verheiratet, keine Kinder. Und der wird gespielt von Hans-Christian Hegewald, der tatsächlich vom Staatstheater Darmstadt stammt. Dann haben wir Erika Adamski, 40 Jahre, geboren in Leipzig, arbeitssuchende Lehrerin, vorbestraft für Diebstahl, 1 Jahr, 6 Monate auf Bewährung, 2010, verheiratet, 6 Kinder aus 2 Ehen. Gespielt von Gabriele Drexler, auch vom Staatstheater Darmstadt. Die Jäger sollen den Eindruck erwecken, dass es eben Leute sind, die verzweifelt sind und auch nicht vor Verbrechen abschrecken. Dabei aber durchaus realistisch und nicht unsympathisch erscheinen. Man soll durchaus ein bisschen Mitleid mit ihnen bekommen. Jedes Jägerprofil bekommt mit einem kurzen Video, in dem sie sich nochmal vorstellen und wir ein paar Aufnahmen sehen, in denen sie irgendwelche sportlichen oder anderen Dinge tun. Und als letztes ist dann noch der Gejagte zu sehen. Sein Profil ist das längste und ausführlichste. Sein Name ist Bernhard Lotz, geboren in Leverkusen, 33 Jahre alt. Mit 18 begann Bernhard eine Ausbildung zum Polizisten, wurde nach einem Jahr aus dem Dienst entlassen, als er sich bei einem Schießtraining am Bein verletzte. Er wechselt zu einer Ausbildung zum Koch, welche er abschloss. Er hat seitdem viele Jobs in vielen verschiedenen Restaurants inne gehabt, aber nie lange halten könne. Eine Reihe von persönlichen Schicksalsschlägen hat dazu geführt, dass er nun ohne Job und ziemlich pleite dasteht. Seine Bewerbung bei der Millionenshow hat er begründet mit der Tatsache, dass er sonst nie zu viel Geld kommen könnte. Das wäre das Risiko wert. Auch hier gibt es ein Video zu sehen, das diese Infos nochmal zusammenfasst. Gespielt wird das Ganze von Jakob Benkhöfer, der ist vom Staatstheater Kassel. Um 12 Uhr am 23.12. beginnt das Thema von TV Total zu spielen. Ihr kennt das alle. Wir sehen, wie Raab ins Studio kommt und sein übliches Spiel abspielt. Als das Publikum sich beruhigt hat, erklärt er, dass er für seine letzte Sendung etwas Besonderes geplant hat. Er hat schon viele Menschen viel Geld gebracht. Heute wird entweder ein Mann 25 Millionen Euro gewinnen oder 5 Menschen jeweils 5 Millionen. Er zeigt einen Geldkoffer und stellt ihn auf den Schreibtisch. Dann wird sein Blick ernster. Alles, was unser Kandidat schaffen muss, ist bis um 24 Uhr heute hier ins Studio gelangen, den Koffer über seinen Kopf heben, dann hat er gewonnen. Er beginnt knapp 200 Kilometer von hier, genau 12.10 Uhr in Porta Westfalica, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen. Aber es geht nicht nur um die Reise. Um 12.20 Uhr werden wir die Jäger loslassen, ebenfalls in Porta Westfalica. 4 Männer und eine Frau werden versuchen zu verhindern, dass unser Kandidat hier ankommt. Es folgen die Videos, die man schon von der Homepage kennt. Wieder sieht man Raab. Okay, wie können die Jäger den Kandidaten aufhalten? Es gibt 2 Wege, wie sie sich die 5 Millionen pro Kopf verdienen können. Zum einen können sie den Gejagten so lange fernhalten, dass er es nicht bis 24 Uhr schafft. Oder, das ist die zweite Methode, sie können den Gejagten töten. Dazu haben wir die schriftliche Erlaubnis aller Teilnehmer. Der Tod ist definitiv eine zulässige Methode auf beiden Seiten. Also auch der Gejagte hat die Möglichkeit, seine Jäger zu erledigen. Dann hat er es einfacher auf dem Weg hierher. Stirbt der Kandidat, egal wie, haben die Jäger gewonnen. Alle Jäger haben einen Jagdschein und die Erlaubnis, Schusswaffen zu tragen und einzusetzen. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen gezogen, dass keine Zivilisten in Gefahr geraten. Sie können die gesamte Jagd live im Internet verfolgen und zu jeder vollen Stunde bekommen Sie hier ein 10-minütiges Update. Ab 20.15 Uhr senden wir live und nun lasst die Jagd beginnen. Ich beschreibe jetzt die Stunden von 12.10 Uhr bis 20.15 Uhr jeweils kurz. 12.10 Uhr bis 13 Uhr. Zuerst sehen wir Bernhard, wie er aus einem von 2 Containern rennt und erstmal ziemlich planlos, aber ziemlich happy losrennt. Er versucht ein paar Autos, bis er eines findet, das nicht abgeschlossen ist, aber keine Schlüssel. Er rennt erneut los, sieht, wie ein DHL-Fahrer aus einem Lieferwagen aussteigt und klaut den Wagen. Dann sehen wir um 12.20 Uhr die Jäger losrennen aus dem anderen Container. Sie sind alle bewaffnet, tragen Pistolen und MPs. 13 bis 14 Uhr. Ein Reporter ist bei den Jägern im Auto und befragt sie. Erstmals wird klar, dass die Jäger wirklich gewillt sind, Bernhard zu töten, um zu gewinnen. Auf die Frage, ob sie ihn nicht einfach nur abknallen könnten, antwortet Ram, die einfachste Möglichkeit, ihn aufzuhalten, ist, ihn abzuknallen. Dann haben wir kein Risiko. Wir sehen Bernhard, wie er durch eine enge Gasse rennt. Hinter ihm taucht plötzlich Erika und Ben auf. Er ist hier, hören wir sie rufen. Dann kommt von vorne Daniel, Benedikt und Erol auf ihn zu. Die Jäger öffnen das Feuer. Bernhard wird getroffen, rettet sich aber in einen Flur eines Wohnhauses. Er hält sich den Arm, stürmt aber die Treppe nach oben. Man hört die Jäger ins Haus kommen, als er gerade eine offene Wohnungstür findet. Er stürmt hinein, schließt die Tür hinter sich und die Szene endet. 15 bis 16 Uhr. Die Jäger stehen vor der Tür zu der Wohnung und brechen diese auf, stürmen hinein. Bernhard ist aber bereits verschwunden. Die Jäger suchen die Wohnung ab und entdecken eine offene Tür. Dort ist Bernhard herausgestiegen und verschwunden. Die Jäger fluchen und rennen sofort wieder los. 16 bis 17 Uhr. Bernhard sitzt in einem Zug, einem ICE. Eine ältere Frau spricht ihn an. Sind Sie nicht der Kerl, der im Fernsehen gejagt wird? Bernhard nickt, ist aber offenbar verschüchtert. Ach, das ist ja toll. Ich hoffe, Sie gewinnen. Der Zug hält in einem Bahnhof. Es ist der Bahnhof in Wuppertal. Bernhard schaut aufgeregt durch die Menschen und erblickt Erika und Erol. Sie sehen ihn auch, stürmen in den Zug. Bernhard springt auf und rennt aus dem Zug auf der anderen Seite des Abteils. Dort erwarten ihn aber schon Daniel, Benedikt und Ben. Sie können Bernhard überwältigen, beginnen ihn vom Bahnhof zu zerren. Ben drückt ihm die Pistole in den Rücken, was die umstehenden Leute zum Zurückweichen bewegt. Die Szene endet. 17 bis 18 Uhr. Bernhard sitzt in einem Auto und fährt relativ ruhig. Die Szene schaltet in ein Bild im Bild um. Ein Sprecher erklärt, wir zeigen Ihnen die spektakuläre Flucht von Bernhard. Wir sehen, wie die Jäger ihn vom Bahnhof zwingen. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Die Jäger sind für einen Moment abgelenkt, was Bernhard zur Flucht nutzt. Er rennt durch die Bahnhofshalle, durch die Menschenmenge. Die Jäger immer auf den Fersen. Er springt nach draußen, rennt zu einem Taxi und schreit den Fahrer an, loszufahren. Die Jäger bleiben zurück. 18 bis 19 Uhr. Wieder sehen wir Bernhard fahren, doch plötzlich zerreißt ein lauter Knall die Stille. Die Heckscheibe zerberstet und wir sehen ein Auto, aus dem Erol aus dem Fenster hängt, näher kommen. In seiner Hand eine Pistole, mit der er auf das Auto von Bernhard feuert. Bernhard flucht und beschleunigt. Er kann die Verfolger aber nicht abschütteln. Erol trifft einen Reifen des Autos. Wir sehen, wie das Auto von der Straße abkommt und sich überschlägt. Als die Jäger das Wrack erreichen, ist Bernhard nicht anwesend. Man sieht im Hintergrund in etwas Entfernung einen Mann in ein Waldstück rennen. 19 bis 20 Uhr. Erneut sehen wir die Jäger. Elton, der Showpraktikant, wird gezeigt. Er interviewt die Bande. So, bald startet ja die Live-Show. Bernhard hat noch ungefähr 60 Kilometer vor sich. Wie wollt ihr ihn jetzt aufhalten? Erika antwortet, der Kerl soll sich nicht so sicher sein. Bisher haben wir uns noch zurückgehalten. Jetzt spielen wir nicht mehr mit ihm. Das nächste Mal, wenn er uns vors Rohr kommt, wird er an einer Bleivergiftung sterben. Daniel übernimmt. Genau, wir legen jetzt jede Hemmung ab. Der Kerl hat uns in Gefahr gebracht. Warum sollen wir da freundlich zu ihm sein? 20 bis 20.15 Uhr. Um 20 Uhr wird ein schwarzer Bildschirm gezeigt mit einem Countdown. Dieser endet um 20.15 Uhr. Unten sehen wir einen Herzschlag, unter dem Herzschlag von Bernhard Lotz steht. Um 20.15 Uhr beginnt die Live-Show mit dem üblichen TV-Total-Intro. Raab kommt wie gewohnt auf die Bühne, beruhigt das Publikum und will beginnen. Da stürmt ein Mann auf die Bühne mit einem Pappschild, auf dem »Diese Sendung ist Mord! Die Zuschauer sind pervers! Raab ist ein Metzger!« steht und brüllt. »Ihr sollt euch schämen! Wenn dieser Mann stirbt, werdet ihr alle vor Gericht gezerrt! Das ist ein Verbrechen! So weit darf Unterhaltung nicht gehen!« Die Security rennt auf ihn zu, knüppelt ihn brutal nieder und zerrt ihn von der Bühne. Raab lacht nur. »Ein Metzger! Stimmt! Sogar mit Ausbildung!« Aber dann lasst uns beginnen. Für alle, die bisher noch nicht eingeschalten konnten, hier ein paar Infos, bevor wir loslegen. Ein Video erklärt erneut die Regeln, danach wird der Tag zusammengefasst. So, der gute Bernhard hat noch genau, schon 21 Uhr, also 2,5 Stunden Zeit, das Studio zu erreichen und diesen Koffer über seinen Kopf zu heben. Dann ist er um 25 Millionen Euro reicher. Schafft er das nicht, dann geht das Geld an die Jäger. Schauen wir uns doch mal an, wo unser Lotz gerade ist. Die Szene schaltet zu Bernhard. Der rennt über ein paar Felder zu einem wenig besiedelten Teil. Ein Fahrrad fährt vorbei und hält den Fahrer an. Entschuldigung, in welche Richtung komme ich in die Kölner Innenstadt? Der Mann schaut ein wenig verdutzt. Zu Fuß? Da haben sie aber noch etwas vor sich. ungefähr 15 Kilometer in die Richtung. Dann fährt der Mann weiter und Bernhard rennt weiter. Querfeldein, mitten durch die Felder. Deswegen heißt es Querfeldein. Zwar trägt Bernhard eine dicke Jacke, aber durch die Dunkelheit ist es kalt. Man kann den Atem von Bernhard sehen. Aber er rennt einfach weiter, scheinbar die Kälte ignorierend. Plötzlich fallen Schüsse. Der Gejagte dreht sich um. Etwa 500 Meter hinter ihm sind die Jäger zu erkennen, die ihn zu Fuß jagen. Alle beginnen zu schießen, aber kein Schuss kann Bernhard treffen. Er rennt, schlägt Haken, springt wie verrückt über das Feld. Dann rennt er in einen Vorort, woraufhin die Jäger den Beschuss beenden. Wir kehren ins Studio zurück. Raab erklärt, dass Bernhard bereits seit 12 unterwegs ist. Es folgt eine Zusammenfassung des Tages in Videoform. Danach kündigt Raab zwei Stargäste an. Joko und Klaas sind da. Die beiden kommen ins Studio, setzen sich auf die berühmte Couch. Raab spricht mit den beiden über die Show. Die beiden finden die Idee klasse. 25 Millionen Euro, da würde ich auch das eine oder andere für machen, sagt Klaas mit breitem Grinsen. Dann schauen wir doch mal, wo Bernhard sich gerade rumtreibt. Die Szene wechselt erneut auf Bernhard. Der rennt von Haus zu Haus. Scheinbar auf der Suche nach einem Fahrzeug. Er zieht hier an einer Tür, da einen an einer Tür, aber kein Auto lässt ihn rein. An einem Haus öffnet sich plötzlich die Haustür. Bernhard bleibt wie angewurzelt stehen. Was machen Sie da? Schallt es von der Tür. Der Mann an der Tür kommt raus, schaut sich den Gejagten an. Mein Gott, Junge, worauf haben Sie sich da nur eingelassen? Sein Blick fährt runter und man sieht, dass Bernhard eine blutende Wunde an der Seite hat. Auch erkennt man, dass er kreidebleich ist und sehr erschöpft wirkt. Sie werden das nicht überleben. Geben Sie auf, rennen Sie weg, statt hin zum Studio. Dann überleben Sie wenigstens. Bernhards Blick wirkt, als würde er in die Ferne blicken. Ach, mir egal. Ich will nur, dass das zu Ende ist. So oder so. Der Mann schaut Bernhard geknickt an. Ach, Junge. Hier, ich hoffe, das hilft Ihnen. Und drückt ihm einen Autoschlüssel in die Hand. Bernhard nickt. Danke. Steigt ins Auto und fährt los. Kurz darauf kommen die Jäger zu dem Haus. Schießen dem Auto hinterher, man hört, wie die Schüsselball einschlagen, ein Fenster zerberstet, Hunde bellen, eine Frau schreit. Doch Bernhard ist schon zu weit weg. Benedikt geht mit gezogener Waffe zu dem Mann. Was hat er gesagt, wo fährt er hin? Der Mann schüttelt nur den Kopf. Von mir werden sie nichts erfahren. Brutal wirft Benedikt den Mann auf die Seite, sodass er unsanft zu Boden geht. Erika, wir brauchen ein Auto. Ira schaut sich um, sieht eine Frau an einer Tür stehen. Ein geparktes Auto steht vor dem Haus. Erol zieht mit der Pistole auf die Frau, die sofort die Hände in den Himmel reißt. Erol rennt auf sie zu. Hier bleiben! Autoschlüssel her, sonst knallt's! Zurück im Studio sitzen Joko und Klaas immer noch auf dem Sofa. Joko? Na, schau einer an! Das wird aber echt eng für beide Seiten. Wird bestimmt ein spannendes Finale. Raab? Und was sagt ihr zu den Jägern? Sind die krass? Klaas? Nee, es geht halt auch um viel. Die tun einfach alles, damit sie nicht verlieren. Kann ich voll verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso tun. Joko? Eineinhalb Stunden hat er ja noch. Aber ich muss sagen, im Moment bin ich wirklich eher für die Jäger. Das Publikum belohnt diese Aussage mit Applaus. Raab fragt, warum das denn? Die wollen den Kerl ja umbringen. Joko, ja, aber der hat doch innerlich schon aufgegeben. Mal ehrlich, dem war doch klar, worum es hier geht. Dann so eine Attitüde zu zeigen, das ist echt schon ein bisschen lahm. Die Zuschauer belohnen diese Aussage mit Applaus. Zurück bei Bernhard sehen wir, wie er im Auto mit in den Außenbereichen von Köln durch die Straßen jagt. Auch die Jäger haben wieder aufgeholt, sie treiben ihn vor sich her. Nur durch sehr waghalsige Manöver kann der Gejagte dem Beschuss ausweichen. An einer Kurve kann Bernhard das viel zu schnelle Auto nicht mehr halten und rast die Straße entlang durch die Seitenscheiben eines Supermarkts. Das Auto schlägt gegen die Wand, aber erneut schafft es Bernhard, aus dem Auto auszusteigen. Die Jäger halten mit quietschenden Reifen vor dem zerstörten Schaufenster und springen aus dem Wagen, stürmen in den großen Markt, ein ehemaliger Schlecker. Bernhard rennt die Gänge entlang, während um ihn Kugeln einschlagen. Überall platzt Ware auf, Gläser explodieren, aber er wird nicht getroffen. Nach einem hektischen Verfolgungsjagd durch den Markt ist Bernhard wieder nahe dem Ausgang. Er will aus dem Markt stürmen, da kommt von dort plötzlich Ben ins Bild und eröffnet das Feuer. Bernhard rennt zurück in den Markt, während Ben ihm folgt. Der Gejagte nutzt die Unachtsamkeit seines Verfolgers und wirft unter Einsatz aller Kraft ein Regal auf den Jäger, der unter etlichen Flaschen lautstark begraben wird. Bernhard flieht aus dem Markt und verschwindet in die Dunkelheit. Die restlichen Jäger erreichen das umgekippte Regal. Erol will direkt folgen, aber Erika hält ihn fest. Benedikt stützt sich auf die umgefallenen Flaschen und wirft wie wild Zeug um sich. Dabei schneidet er sich mehrmals an den Händen. Er findet den total blutigen Ben, zieht ihn aus den Trümmern. Er schaut zum Rest der Gruppe. Verfolgt ihn! Tötet ihn! Nicht nur wegen Geld, für Ben! Die restliche Truppe rennt weiter, während Benedikt ein Handy aus der Tasche zieht und 112 wählt. Im Studio sehen wir betroffene Gesichter von Raab, Klaas und Joko. Raab? Ja, das ist natürlich eine schlimme Situation. Ich glaube, damit haben die Jäger auch nicht mehr gerechnet. Aber die wussten natürlich, was auf sie zukommt. Joko? Ja, das stimmt schon. Ich glaube aber, das hat sie überraschend getroffen. Wie sind denn da eigentlich die Regeln? Darf der Gejagte das? Ich finde das schon wenig unfair. Raab lacht. Nee, das ist schon okay. Er darf sich natürlich verteidigen, sonst wäre er ja gar keine Chance da. Es vergeht ein wenig Zeit, in der wir die Show sehen. Es kommt aber nur zu Verfolgungen und keine offenen Auseinandersetzungen der Jäger mit dem Gejagten. Es wird 23.20 Uhr. Im Studio sitzen immer noch Raab, Joko und Klaas. Raab? So, Bernhard ist fast da. In 10 Minuten muss er hier sein. Was er natürlich nicht weiß, ist, dass Benedikt mit einem Taxi hierher gerast ist, um Bernhard zur Not in letzter Minute abzufangen. Er steht da hinten, hat wohl eine Art Scharfschützengewehr, mit dem er auf den Eingang hinter dem Koffer zielt. Joko? Clever, der Gute. Wissen wir was von Ben? Raab? Leider ist Ben sehr schwer verletzt worden. Das Gewicht hat einige innere Organe so verletzt, dass die Ärzte nichts mehr tun konnten. Wir hören ein Aufschreien von Benedikt. Diese Drecksau! Und Raab hebt beschwichtigend die Hände. Bei Bernhard sehen wir, wie er am Studiogelände ankommt. Er rennt wie wild zwischen den Studios umher, offenbar auf der Suche nach dem Richtigen. Erneut haben die Jäger aufgeholt und eröffnen das Feuer. Bernhard schmeißt sich auf den Boden, wir sehen, wie er blutige Schmieren auf dem Boden entlang seiner Hände hinterlässt. Er rappelt sich halb auf und rennt zwischen zwei Gebäude. Dort sehen wir Studio 7, TV Total, Eingang Bernhard Lotz. Bernhard zögert nicht lange, reißt die Tür auf und sprintet in die Halle. Wir sehen, wie die Verfolger an der Tür vorbeirennen, offenbar nicht bewusst, dass Bernhard ins Studio rennt. Wir sehen Bernhard, der durch einen Flur läuft. Er kommt an eine Studiotür, öffnet diese und rennt ins Studio. Er wird durch Applaus, aber auch durch Buhrufe begrüßt. Er rennt auf den Koffer zu. Im Hintergrund sehen wir die letzten 20 Sekunden auf einer Uhr ablaufen. Er hebt die Hand, um den Koffer zu holen. Da hören wir einen Schuss. Das Bild wird schwarz. Es bleibt einige Momente schwarz. Das Licht geht an und wir sehen Raab, Joko, Klaas, Bernhard und die Jäger nebeneinander stehend auf der Bühne. Durch die Mitte kommt plötzlich Didi Hallervorden und schaut ernst in die Kamera. Hallo, ich bin Didi Hallervorden. Am 18.10.1970 wurde ein TV-Film veröffentlicht, in dem ich eine Hauptrolle spielte. In dem Film ging es darum, dass eine Gruppe Jäger einen Mann jagen und töten wollten. In einer TV-Show. Dieser Film wurde damals von vielen Menschen als echt empfunden. Und damit zeigte der Film, dass Entertainment auch Grenzen haben muss, da sonst unendlich heftige Entscheidungen getroffen werden könnten. Heute haben wir dieses Experiment wiederholt. Bernhard geht nach vorne. Hallo, ich bin Jakob Benkhöfer. Ich habe den gejagten Bernhard Lotz gespielt. Heute war unser Ziel ein wenig anders. Natürlich bleibt die Nachricht in Zeiten von sozialen Medien und den Stars von YouTube und so weiter, die immer neue Grenzen überschreiten, man auch als Medienschaffender sich immer erinnern muss, dass man auch Grenzen überschreiten kann und damit viele Dinge verschlimmert. Joko geht nach vorne. Heute wollten wir etwas anderes zeigen. Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass sie recht hatten mit unserer Vermutung. Überraschend war, dass viele trotz unserer Darstellung für unseren Gejagten, für unsere Jäger waren. Viele haben auch die Realität erkannt. Aber leider sind viele auch unseren Aussagen gefolgt. Viele Menschen haben sich gegen den Gejagten gestellt, eine Ermordung gefordert, eine Disqualifikation, ein Gerichtsverfahren für den Mord an Ben. Und das, obwohl man eigentlich darauf kommen müsste, dass der Gejagte ein einziges Opfer ist. Klaas tritt nach vorne. Das ist der Punkt. Eine Masse kann auch, in einer Zeit, in der wir uns als Deutsche unserer Vergangenheit bewusst sind und immer wieder sagen, dass es so etwas heute nicht mehr passieren könnte, haben wir heute bewiesen, dass diese Gefahr jederzeit besteht. Sobald eine Masse ein Unrecht als Recht skandiert, kann die Stimmung kippen. Und Menschen, die eigentlich gute Menschen sind, kippen ebenfalls. Und das ist gefährlich. Raab ist nun an der Reihe. Deshalb habe ich mich entschieden, mich heute so zu verabschieden. Denn ich wollte erinnern, dass auch ich, der ja durchaus nicht unschuldig ist, mir dessen bewusst bin. Und dass auch andere Medienschaffende sich dessen bewusst machen müssen. Dieser Film, dieses Experiment soll die Menschen aufwecken. In einer Welt, in der immer mehr rechte Tendenzen entstehen, in einer Welt, in der ein Donald Trump Präsident werden kann, muss man umso mehr aufpassen, nicht auf die Wellen des Hasses hereinzufallen. Ich bin Stefan Raab, das war's. Das Bild wird schwarz, Ende.
Boom.
Das war mal ein richtig langes Skript. Aber ziemlich gut. Sehr gut vorgetragen. Ich habe eine Frage aber vorher noch, bevor ich dann was dazu sagen kann. du sagtest immer, man sieht, sieht man, gibt es da ein Kamerateam, was die verfolgt? Oder haben die so Kameras an sich, so Bodycams?
Das war ich halt nicht sicher, ob das 2012 schon so war, dass man da so mit Bodycams arbeiten konnte. Aber grundsätzlich wäre die Idee, 2015, sorry, grundsätzlich war die Idee, dass so mit Bodycams und mit, hier, wie heißen die Actioncams hier, GoPros und so weiter GoPros. So zu machen, genau. Dass es halt wirklich auch authentisch rüberkommt.
Die Möglichkeiten.
Ja, ich denke auch.
Okay. Ja. Ich fand das cool mit Metzger und Raab. Das, ich glaube, den Wortwitz, den wollte es auch unbedingt noch unterbringen. Den fand ich ganz witzig, das war sehr, sehr cool. Auch, dass du dir die Gedanken gemacht hast, Schauspieler zu nehmen, die keiner kennt, aber trotzdem, oder kaum jemand kennt, aber trotzdem professionelle Schauspieler sind, dass du da welche vom Theater genommen hast. Auch passend, dass es der Abschluss von Raab war, weil das auch schon irgendwie so eine Art Dynastie war, die damit zu Ende ging. Und da dem Ganzen nochmal irgendwie so das i-Tüpfelchen aufzusetzen oder alles nochmal in Schatten zu stellen, was vielleicht die nächsten Jahre kommt, das war schon ganz passend. Das fand ich ganz cool, die Idee. Das mit dem Schlecker.
Das musst du sagen.
Ja. Hatte ich dich dazu inspiriert? Oder?
Ja, natürlich.
Natürlich, okay. Ich fand, was mir ein bisschen gefehlt hat, war das Innenleben von Bernhard. Mhm. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gehört, wie was ihm so durch den Kopf geht. Das wurde zwar relativ, plastisch immer so gezeigt. Da wurden einfach nur die Tatsachen gezeigt, wie das gerade alles so vor sich geht. Aber da hätte ich zumindest gerne gewusst, was so in dem Gejagten auch vor sich geht.
Da hatte ich tatsächlich noch 2-3 Szenen mehr, wo er sich mit anderen Leuten unterhält, zum Beispiel mit der Frau im Zug. Aber dann wäre es noch länger geworden. Dann wäre ich irgendwo bei 10 Seiten gelandet und das hätte ich euch nicht antun können.
Und am Ende die Moral von der Geschichte mit den sozialen Medien, dass die so viel Kraft haben und auch in so eine, Perversionen arten können, dass sie verlangen, dass Menschen sterben, war auch nochmal ganz cool, dass du das mit da eingebaut hast und passte auch zu dem, weil 2015 war auch schon so der Punkt, wo es langsam in die falsche Richtung alles kippte. Wahrscheinlich schon früher, keine Ahnung. Aber ja, das fand ich sehr gut, das passte alles und von daher fand ich das Skript auch sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Da bekommst du ein Sternchen von mir in die Akte.
Ja, ich habe zuallererst auch eine Frage. Mhm. Und zwar waren alle involvierten Schauspieler auch der Mann, der dem Typ den Autoschlüssel gegeben hat?
Auch
ein Schauspieler?
Ja, das war musste ja, alles. Ne? Genau. Ja, klar. Es sollte halt so aussehen, dass halt, weil die ja auch da in dem Dorf dann plötzlich anfangen rumzuballern und man Hunde hört und so weiter, dass es halt so aussieht, als wäre das tatsächlich, als wäre den Jägern mittlerweile alles egal und die nehmen das auch in Kauf, wenn da irgendwie Zivilisten in Gefahr kommen. Ne? Aber,
und der Typ mit dem Plakat auch.
Ja, ist alles gestellt. Das Publikum auch gestellt, weil die applaudieren ja. Bringt den Pilzer
richtig.
Um und
ja,
so, ne?
Ja, genau.
Alles gestellt und alles halt, auch die Außenszenen durchaus schon Tage vorher aufgezeichnet und so. Ne? Also,
ja. Ich habe mir nur, also ich fand es erstmal auch mega. Ich habe immer so zwischengeschwankt, so, das ist eigentlich genau Raabs Ding, irgendwelche verrückten Spiele zu machen. Dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das auch eine Nummer zu krass für ihn. Aber dann habe ich mir am Anfang so gedacht, als du gesagt hast, dass beide Seiten diese Einverständniserklärung unterschrieben haben, ne? Da habe ich gedacht, spätestens da muss jedem intelligenten Zuschauer klar sein, dass das nicht echt ist, weil auch wenn eine Tötung ist immer strafbar, weil so sonst ist es halt Sterbehilfe.
Richtig.
Und die ist auch strafbar. Aber ich denke, dass da sich einfach eine Dynamik wahrscheinlich beim Zuschauer entwickelt, dass man das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Und ich fand es echt mega gut, auch dass es so mit Raabs Abgang aus dem TV nochmal so gekoppelt war. Man hat sich da so richtig reingefühlt, weil also ich habe TV total geliebt und ich weiß noch, wie er da heulend runtergefahren ist mit Elton und dachte so, mein Gott, und so hätte er, also ne, wenn er das so gemacht hätte, der moralische Appell am Ende, der auch sehr politisch war, aber so mega. Es ist,
ich habe halt tatsächlich überlegt, wer das machen lassen, also wen ich denn als Moderator einsetzen würde in so einer modernen Version. Und ich hatte zuerst Joko und Klaas, weil die, auch mit diesem politischen Hintergrund wäre das perfekt
für die gewesen. Mit diesen 15 Minuten, die auch immer
genau,
haben.
Genau, so. Genau deswegen. Und dann habe ich aber gedacht so, nee, das ist zu offensichtlich. Und das würde nicht passieren. Die würden, wenn meine Idee war dann, die beiden haben diese Idee, Raab kündigt an, er geht in Rente, und dann sagen die ihm, ey, Stefan, alte Hupe, komm, wir ziehen das Ding noch durch, so als großen Abschluss, fuck off. Mhm. Und das war so die Idee, dass eigentlich so die Hauptverantwortlichen die beiden sind und Raab da aber halt mitmacht, so weil er sagt so, okay, ich gehe jetzt eh, dann kann ich aber nochmal einen richtig auf die Kacke hauen. Und das war so die Grundidee dahinter, genau.
Also für mich hat sich das völlig verrückt angefühlt, weil es hat sich für mich so angefühlt, als würdest du gerade was aus der Realität erzählen, was so passiert ist und was, du würdest mir jetzt erzählen, ey, hast du gesehen die letzte Show von Raab, irgendwie so habe ich mich gefühlt, als wäre das so tatsächlich passiert und irgendwie völlig an mir vorbeigegangen oder so und ich jetzt so denken würde, so wow, was für ein krasser Motherfucker, ey.
Schön.
Also ich fand es echt mega, mega gut.
Dankeschön. Echt. Gut, dann darfst du.
Gut. Ja, genau. Ich möchte nur zu Anfang sagen, dass ich mein Skript ja diesmal ein bisschen anders geschrieben habe. Also ich habe nicht alles ausformuliert. Ich hoffe, dass ich mich da so durcharbeiten kann und entschuldige mich jetzt schon vielleicht für die ein oder anderen S und M's, die ich eventuell einbaue, weil ich überlegen muss, wie ich formuliere. Okay. Das Millionenspiel 2.0 habe ich es genannt. Wir sehen einen leeren Schulhof. Es ist Herbst, das erkennt man halt daran, dass die Bäume alle bunte Blätter haben und auch Blätter halt auf dem Boden liegen. Es ist sehr windig, Müll fliegt über den leeren Schulhof. Man sieht das Schulgebäude, was aus roten Backsteinen besteht. Und über der Haupteingangstür sieht man eine große Uhr. Dort ist zu sehen, dass es 9.30 Uhr ist. Die Schulglocke klingelt zur großen Pause und der Schulhof füllt sich langsam. Es ist so das Übliche, was man auf Schulhöfen kennt. Die einen sind in der Raucherecke, dann gibt es da ein paar, die mit dem Fußball kicken. Dann gibt es da die üblichen Mädchenklicken. Die Cafeteria fängt an, sich zu überfüllen. Und dann sehen wir auf einer Bank ein Mädchen ganz alleine sitzen. Sie ist 17 Jahre alt, hat rot gefärbte Haare. Sie trägt zerrissene schwarze Hosen, hat abgeranzte Turnschuhe und als Schultasche dient ihr ein Leinenbeutel. Sie trägt außerdem eine dicke blaue Daunenjacke, die ihr allerdings viel zu groß ist und auch über die Arme reicht. Erragt und dann sie holt aus ihrer Leintasche eine Brotdose heraus, um halt zu frühstücken. Und als sie die Brotdose öffnet, ist da anstatt ihr Brot ein nasser Klumpen Klopapier drin. Sie senkt den Kopf und seufzt. Da kommt schon eine Gruppe Schüler auf sie zu. Einer von ihnen sagt, lass dir deinen nassen Klumpen schmecken, Lisa, ist eh besser für deine Figur. Nun sehen wir Lisa in ihrem Kinderzimmer. Das Kinderzimmer, da steht halt, ist eher spartanisch eingerichtet, also ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch. Aber die ganzen Wände sind mit Poster geziert von etlichen Metal-Bands. Außerdem läuft auch laut Metal-Musik. Die Vorhänge sind zugezogen und Lisa sitzt auf ihrem Bett und hat einen Laptop auf ihrem Bein. Und sie ist halt im Internet unterwegs, weil dort kann sie halt jemand sein und dort hat sie auch Freunde und gehört dazu. Und dort ist sie halt immer in einem bestimmten Chat unterwegs und chattet dort mit ihren vermeintlichen Freunden. Und vor allem ist da ein Junge, mit dem sie am liebsten chattet. Also sie ist auch in diesen Jung verliebt und die beiden kennen sich schon länger und führen, wie man das heutzutage macht, eine Online-Beziehung. Und während des Chats schickt der Junge ihr einen Link. also ein Videolink. Und Lisa klickt auf den Link drauf und dann öffnet sich ein Video. Und auf diesem Video zu sehen ist eine Frau mit einem grauen Anzug. Und sie trägt eine große schwarze Schmetterlingsmaske im Gesicht. Der Hintergrund ist neutral, also es ist einfach eine graue Wand. Die Frau spricht dann in die Kamera. Hallo, herzlich willkommen beim Butterfly Game. Du hast das Gefühl, dass du nicht aus deinem Kokon ausbrechen kannst? Du willst endlich als blühender Schmetterling die Welt entdecken? Dann mach jetzt mit beim Butterfly Game. Am Ende des Spieles hast du dich nicht nur entpuppt, sondern dir winkt auch ein Preisgeld von 1 Million Euro. Und jetzt wird's wichtig. Wenn du teilnehmen willst, dann schicke uns eine E-Mail mit deinem Namen, Alter, Wohnort und von wem du diesen Link bekommen hast an butterflygame@mission.net. Dieses Video kannst du dir nur einmalig anschauen. Ein zweites Mal funktioniert der Link nicht. Also melde dich bei uns. Lisa sitzt dann regungslos vor ihrem Laptop. Sie weiß gar nicht, ob sie jetzt gerade darüber lachen soll oder was sie darüber denken soll über dieses Video. Dann fasst sie sich und will halt ihrem Freund schreiben, was es denn soll und was es damit auf sich hat. Aber der Freund, der ist schon offline. Dann notiert sie sich die E-Mail-Adresse, weil sie denkt, naja, sicher ist sicher, weil sie möchte sich halt, wenn der Freund wieder online ist, nochmal bei ihm vergewissern, was das denn sein sollte und was es damit auf sich hat. Jetzt sehen wir, Moment, genau, also jetzt ist Lisa wieder in der Schule, dort wird sie weiterhin gemobbt von der Schülergruppe, die auch damals schon ihr Brot durch den nassen Klopapierklumpen ausgetauscht hat. Sie hat einen ziemlich miesen Tag und freut sich einfach wieder, wenn sie nach Hause kommt. Und als sie zu Hause ist, öffnet sie auch direkt ihren Laptop, um zu schauen, ob ihr Freund online ist. Aber der Freund ist also nicht wie gewohnt online. Lisa öffnet dann ihr E-Mail-Programm. Sie hat so ganz kalte, schwitzige Hände und zögert auch erst und tippt aber dann die E-Mail-Adresse ein, atmet einmal tief ein und nimmt ihren ganzen Mut zusammen. Und dann schreibt sie einfach nur: Lisa Rexo, 17 Jahre, Nürnberg, Charlie 99. Sie schickt die E-Mail ab und kaut an ihren Nägeln, sie ist unruhig und nervös und drückt die F5-Taste im Sekundentakt, weil sie einfach wissen möchte, ob diese E-Mail-Adresse existiert, ob sie eine Rückmeldung darauf kriegt. Und dann nach 2 Minuten hat sie auch tatsächlich eine neue E-Mail im Posteingang. Mit zitternden Händen öffnet sie die E-Mail. Darin steht: Hallo Lisa, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Wir werden uns bald bei dir melden mit allen weiteren Details. Als sie die E-Mail schließt, ist die E-Mail auch gelöscht und nicht mehr vorhanden. Nun ist es Nacht. Lisa liegt im Bett und ihr Brustkorb hebt sich langsam auf und ab. Sie schläft und ihr Zimmer ist nur diffus von so einer roten Lichterkette beleuchtet. Man hört Autos und eine heulende Katze von irgendwo draußen. Ihr Handy liegt auf dem Nachttisch. Das Display leuchtet auf und das Handy vibriert. Die Kamera zoomt an das Handy ran. Dort hat sich ein schwarzes Chatfenster geöffnet, in dem steht: Hallo Lisa, das Schmetterlingsspiel startet jetzt. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und Lisa hat die Nachricht gerade erst gelesen. Sie öffnet sie, aber dann ist die Nachricht weg. Sie durchsucht alle Apps, in denen man Nachrichten verschicken kann, findet sie aber nicht. Also zieht Lisa sich erstmal an und macht sich fertig für die Schule. Sie sitzt wie immer im Bus alleine, hat Kopfhörer in den Ohren und hört ihre Lieblingsband. Es regnet draußen und es ist das übliche anonyme Treiben wie jeden Morgen. Lisa lässt ihren Blick durch den Bus schweifen. Da fällt ihr ein Mann ins Auge. Der Mann ist ungefähr 30 Jahre alt, hat welliges blondes Haar und dunkle Augenringe. Er beobachtet sie eindringlich. Als der Mann dann bemerkt, dass Lisa ihn dabei sieht, wie er sie beobachtet, lächelt er kurz und schaut aus dem Fenster. Lisa ist nervös und unsicher und spielt wieder mit ihren Fingernägeln. Sie schaut sich weiter im Bus um. Dann blickt sie wieder auf den Mann. Sie merkt, dass sie erneut beobachtet wird. Der Mann holt sein Handy aus seiner Tasche, macht ein Foto von Lisa und springt an der nächsten Haltestelle raus. Lisa geht mit ihrem Handy online. Sie will nochmal schauen, ob ihr Freund mittlerweile einmal online war. Aber der ist nach wie vor offline. Als der Bus eine Haltestelle vor der Schule anhält, steigt Lisa aus. Sie überlegt, was sie jetzt machen soll. Soll sie ihre Eltern kontaktieren? Weil Freunde hat sie ja nicht. Sie schaut sich immer noch um. Es regnet nach wie vor. Lisa wird nass und der Regen tropft ihr ins Auge und läuft ihr an der Jacke herunter. Sie geht in ein nächstgelegenes Café, bestellt sich dort einen schwarzen Kaffee und setzt sich in die letzte Ecke dort. Sie nimmt ihr Handy heraus und tippt in die Suchmaschine Butterfly Game und scrollt halt durch die ganzen Suchergebnisse. Dort findet sie nur Werbung für Gesellschaftsspiele oder Schmuck in Schmetterlingslook. Kurz bevor sie ihr Handy wieder einstecken will, findet sie einen Blog-Eintrag. Sie öffnet diesen Blog-Eintrag, liest ihn und verlässt, ohne ihren Kaffee zu trinken, das Café, klappt den Kragen ihrer Jacke hoch und steigt in den nächsten Bus. Jetzt sehen wir Lisa wieder in ihrem Zimmer. Es liegen überall Klamotten herum. Der Schrank, die Türen sind aufgerissen und es ist ein heilloses Durcheinander. Lisa packt hektisch einen Rucksack. Sie geht ins Badezimmer und wäscht sich dort das schwarze Haarfärbemittel aus, was sie sich aufgetragen hatte. Sie geht wieder in ihr Zimmer, kramt unter ihrem Bett und holt dort eine Dose raus. Aus der Dose holt sie Bargeld raus, was sie gespart hat und steckt das hektisch in ihren Rucksack. Dann zieht sie ihre Jacke an und will aus der Wohnung raus, dreht sich aber noch einmal um, geht in die Küche, schnappt sich eine Schere, geht noch einmal ins Badezimmer und schneidet sich dort komplett ihre Haare ab. Sie greift sich beim Rausgehen noch aus dem Sideboard im Flur eine Powerbank und verlässt dann die Wohnung. Jetzt sehen wir eine Person von hinten, die einen schwarzen Kapuzenpulli trägt und die sitzt vor einem Laptop und auf diesem Laptop läuft ein Livestream. Die Kamera fliegt auf den Laptop zu und quasi so in den Laptop rein. Wir sehen den Livestream am Originalschauplatz quasi. Und zwar sehen wir dort die Frau mit der Schmetterlingsmaske. Sie spricht in die Kamera. Liebe Schmetterlingsjäger, dank Charlie99 haben wir seit gestern einen neuen Schmetterling. Ihr Name ist Lisa, sie ist 17 Jahre alt und wohnt in Nürnberg. Ein Bild vom Schmetterling ist seit gestern Abend auf unserem Server zu finden. Des Weiteren habe ich jeden von Ihnen einen anderen Hinweis zum Schmetterling in Ihrem privaten Ordner geschickt. Viel Erfolg! Die Jagd ist ab sofort für die nächsten 7 vollen Tage eröffnet. Wer den Schmetterling fängt und an sein Trophäenbrett nageln kann, bekommt Anerkennung und natürlich das Preisgeld von 500.000 Euro. Und nun spannen sie ihre Netze und machen sich auf Schmetterlingsjagd. Die Kamera fliegt wieder zurück aus dem Laptop heraus in das Zimmer. Wir sehen die Person immer noch von hinten. Dann dreht sie sich und wir sehen kurz das Seitenprofil der Person. Jetzt sehen wir wieder Lisa, die am Nürnberger Hauptbahnhof rumläuft. Sie hat ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen, ihre Schultern sind ganz hochgezogen und sie schaut sich nervös herum. Sie greift in ihre Jackentasche, weil sie dort gemerkt hat, dass ihr Handy vibriert. Und auf ihrem Handy ist erneut ein Chatfenster zu sehen. Hallo Lisa, du hast noch 6,5 Tage vor dir. Bis jetzt bist du noch niemanden ins Netz gegangen. Gut gemacht. Aber die Jäger sind heiß und wahrscheinlich näher, als du denkst. Bleib wachsam. Lisa steckt das Handy wieder ein. Da kommt auch schon der nächste Zug, der wie üblich, wie alle deutschen Züge, mit Graffiti besprüht ist. Lisa steigt ein und setzt sich in einen leeren Waggon. Es kommt ein Schaffner und sagt, dass er gerne die Fahrkarte sehen möchte. Und Lisa zieht ihr Schülerticket hervor und zeigt es dem Schaffner. Der Schaffner sagt dann zu Lisa, du musst einmal mit mir mitkommen. Die Gültigkeit deines Tickets läuft bald ab. Ich werde es eben für dich aktualisieren. Lisa nickt und steht auf und sie folgt dem Schaffner durch den Zug. Als sie durch die Gänge laufen, kommen sie an einen anderen Schaffner vorbei, der Gäste kontrolliert. Dieser Schaffner steht mit dem Rücken zu Lisa und dem Mann, dem anderen Schaffner. Lisa schaut ihn an, also den Schaffner, der die anderen Gäste kontrolliert, und bemerkt, dass die Kleidung des zweiten Schaffners anders aussieht. Sie dreht sich auf der Stelle um und läuft in die Richtung zurück, aus der sie kam. Der falsche Schaffner quasi bemerkt das, geht ihr schnell hinterher. Der Zug hält, Gott sei Dank, und Lisa kann so aus dem Zug springen. Jetzt wechselt die Szene und wir sehen eine Frau in einem edlen Kostüm und in einem ganz schicken Raum sitzen, der sehr geschmackvoll eingerichtet ist, und sie sitzt an ihrem Laptop. Und auf dem Bildschirm sehen wir das Schmetterlingsforum. Sie liest den neuesten Eintrag. Hatte sie fast. Sie war im Zug Richtung München unterwegs, konnte kein Foto machen. Sie trägt aber eine dicke blaue Daunenjacke und darunter wohl ein Kapuzenpulli. Denn über ihrem Kopf hatte sie eine schwarze Kapuze, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Mit dabei hat sie einen großen beigefarbenen Rucksack. Denke, jemand wird sie bald haben. Sie ist nicht gerade vorsichtig. Gruß vom Schaffner. Die Frau lehnt sich in ihrem Bürostuhl zurück und ein Lächeln zuckt über ihre Mundwinkel. Sie zückt ihr Smartphone und wählt eine Nummer. Hallo, bitte kommen Sie mich abholen. Ich habe etwas Berufliches in München zu erledigen. Jetzt sehen wir wieder Lisa, wie sie einfach ziellos durch Straßen streift. Sie hat tiefe Augenringe und abermals vibriert ihr Handy. Und sie holt es raus und es ist wie üblich das schwarze Chatfenster geöffnet, in dem steht: Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Du hast nur noch 3,5 Tage vor dir. Aber es war schon mehr als einmal knapp für dich. Vertraue niemanden. Lisa bleibt stehen und schaut sich nochmal um. Dann fasst sie sich an ihrem Bauch und merkt, dass sie großen Hunger hat. Links von ihr sieht sie eine Dönerbude, in der gerade kein Gast drin ist. Sie geht rein, legt 4 Euro auf den Tisch, bestellt mit gesenktem Kopf einen Döner, geht dann zu dem Kühlschrank, nimmt sich dort noch eine Dose Cola und eine Dose Energy Drink. Der Verkäufer sagt, da fehlen noch 1,50. Lisa durchsucht ihre Jackentasche, findet zum Glück noch das restliche Geld, nimmt den Döner und ihr Getränk und verlässt die Imbissbude. Sie geht raus und setzt sich auf die nächstgelegene Bank und fängt erstmal an zu essen und etwas zu trinken. Und deswegen bemerkt sie auch nicht, wie eine Frau auf sie zukommt. Und zwar ist das die Frau, die wir eben in ihrem Arbeitszimmer gesehen haben. Sie ist auch jetzt adrett gekleidet und setzt sich neben Lisa. Und dann spricht sie zu Lisa und sagt, Hallo Schmetterling, renn jetzt nicht weg. Ich bin hier, um dir zu helfen. Lisa schaut hoch, beide sehen sich in die Augen. Lisa hat eigentlich den Impuls, aufzustehen und wegzurennen, aber die Frau hält sie am Arm fest. Vertrau mir, du bist nicht der erste Schmetterling, den ich rette. Lisa nickt. Beide gehen zu einem abgestellten Auto. Das ist ein großes schwarzes Auto mit getönten Scheiben und steigen dort ein. Sobald sie im Auto sind, schließt das Auto von innen ab. Die Frau sagt zu dem Fahrer, nach Hause bitte, Sebastian. Nun sehen wir Lisa, wie sie in einem sehr großen und sehr gemütlichen Bett liegt und schläft. Auf dem Nachttisch ist noch eine Tasse mit Tee und eine angebrochene Tafel Schokolade zu sehen. Die Frau sitzt wieder in ihrem Arbeitszimmer am Laptop und hat das Schmetterlingsforum geöffnet. Sie tippt dort einen erneuten Eintrag. Schmetterling ist bei mir, liegt im Gästezimmer und schläft. Das war's wohl für euch anderen Jäger. Es ist der nächste Morgen und Lisa sitzt am Frühstückstisch und hat dort ein Schinken-Käse-Sandwich. Die Frau sitzt bei ihr und nippt an ihrem schwarzen Kaffee. Was ist das für eine Organisation? Gehören Sie zu denen? Liebes Kind, wenn ich ein Jäger wäre, hätte ich dich doch schon längst an meine Trophäenwand genagelt, im wahrsten Sinne des Wortes, und mir das Geld eingesteckt. Sie lächelt Lisa an. Und was haben Sie davon, wenn Sie mich vor denen retten? Nun, ganz einfach. Du bekommst 1 Million, wenn du 7 Tage überlebst. Davon bekomme ich nun 800.000 Euro. Der Rest ist für dich auch mehr als genug. Dafür werde ich dich die nächsten 2 Tage bis zum Ablauf des Ultimatums bei mir verstecken. Außerdem ist da noch ein Gefallen, den du mir tun musst, damit dieser Deal zustande kommt. Lisa schaut die Frau fragend an. Die Frau steht wortlos auf und geht zu einem kleinen Schrank. Sie zieht die Schublade auf und holt etwas da raus. Während des ganzen Vorgangs ist sie Lisa dem Rücken zugewandt. Und als sie sich wieder umdreht, trägt diese Frau eine große schwarze Schmetterlingsmaske. Du wirst jemanden von deinen Internetfreunden einen Link mit dem Video zum Aufruf des Butterfly Games schicken. Jetzt! Wenn der oder diejenige anbeißt, lasse ich dich nach den 2 Tagen in die Freiheit fliegen. Ansonsten, sie geht zu Lisa und nimmt sie an die Hand. Sie führt sie durch einen der langen Flure, bis sie an einer Kellertreppe ankommen. Dann gehen sie in den Keller. Der Keller ist auch sehr geräumig, das heißt, sie gehen da erstmal durch ein paar Räume. Und dann stehen sie vor einer Tür, die die Frau dann öffnet. Und hinter dieser Tür ist ein Raum und in diesem Raum ist ein großes Brett angebracht und an diesem Brett sind ehemalige Schmetterlingsspieler angenagelt. Hinter den Leichen der ehemaligen Schmetterlingsspieler hat man auch noch Schmetterlingsflügel gemalt. Lisa schreit, zittert und nickt der Frau zu. Dann führt die Frau Lisa zu einem Computer, wo Lisa sich dann in ihren Chat einloggt. Und direkt wird sie auch in diesem Chat von einer Internetfreundin angeschrieben. Hey, wo warst du die letzten Tage? Hab dich vermisst. Bist doch die Einzige auf der Welt, der ich vertraue. Herz. Emoji. Lisa antwortet. Hey, war viel los bei mir, aber ich hab was Abgefahrenes für dich. Hier, schau mal. Und sie kopiert den Link zum Schmetterlingsgame in den Chat. Du, ich muss jetzt auch los, hab noch ein Lehrergespräch mit meinen Eltern, Wirk. Lisa lockt sich aus. Nun sehen wir Lisa wieder in ihrem Kinderzimmer. Sie schaltet ihren Laptop ein, um zu schauen, ob ihre Internetfreundin online ist. Doch neben dem Nicknamen ihrer Internetfreundin steht, zuletzt online vor 3 Tagen. Ende.
Dam, dam, dam.
Das Ende kam jetzt ein bisschen überraschend.
Okay.
Ja, es hat was offen gelassen, aber wenn das Absicht war, dass es offen gelassen war, fand ich das cool. Mhm. Hattest du keine Zeit mehr? Okay.
Nein, ich wollte, dass das einfach. Mhm. Ja.
Du wolltest es offen
dann
lassen.
Dann fang uns doch mal an, Mario, wenn du dich da schon so reinwurschtelst. Vordrängelst.
Ich dachte am Anfang, ehrlich gesagt, dass sich am Ende es auflöst, dass das, dass ihr Freund, der einzige Freund, den sie ja hatte online, dass das ein Fake ist von dieser Schülergruppe.
Okay.
Die sie da ja gehänselt haben. Mhm. Das war so mein erster Gedanke, als du da immer wieder davon gesprochen hast, dass sie da diesen Freund hat und der im Moment aus welchem Grund auch immer nicht online ist. Dann fand ich es cool, dass du das Butterfly-Game genannt hast und dass du da so ein Spiel rausgemacht hast, um Leute quasi ja, aus sich selbst rauszuholen, aber auf eine recht makabere Art und Weise. Die Frau, die hat auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Nebeneinkommen da generiert. Die rettet die Leute, versteckt sie bei sich und sagt, ey, entweder gibst du mir Geld oder
ja.
Fand ich auch ganz cool. Ich hatte auch irgendwie erwartet, dass sie wahrscheinlich die Gründerin ist von diesem.
Korrekt.
Hattest du das gesagt?
Nee, aber es war die gleiche Frau, die auf dem Videolink, wenn man den anklickt, zu sehen war.
Okay, ja. Deswegen, da dachte ich auch, dann hat sie bestimmt quasi den Anfang und das Ende und behält das Geld einfach immer für sich. Und will irgendwie, ja, weiß nicht, hilft sie den Leuten eigentlich oder will sie, was ist so ihr Ziel? Das frage ich mich so ein bisschen. Weil sie gibt ja im Grunde 200.000 Dollar oder Euro dann auf, nur um ein neues Spiel starten zu können. Da habe ich mich da so ein bisschen, oder frage ich mich gerade, was da so das Ziel dahinter ist.
Ja, also.
Aber an sich ist das ein cooler Twist.
Ich wusste nicht, wie ich das reinpacken soll, aber ich war mir sicher, dass wir darauf zu sprechen kommen. Und zwar das Geld, was man als Gewinn, also was da generiert wird als Gewinn, das kommt durch Spenden zustande von diesen ganzen Leuten, die halt da dieses Schmetterlingsspiel spielen wollen. Und sie ist halt hat halt da die Fäden in der Hand. Und hat für sich das halt, also von den anderen Mitspielern weiß keiner, dass sie diejenige ist, die quasi die Schmetterlinge bei sich versteckt hält, um das Geld einzuheimsen. Und auf der anderen Seite hilft sie ja schon irgendwie diejenigen, die sie rettet, weil diese ja durch diese Erfahrung tatsächlich aus ihrem Kokon ausbrechen können. Also aber auf halt, wie du schon sagst, eine sehr makabere Art und Weise. Und die sich ja nicht drauf eingelassen haben, sind ja nun mal auf ihrem Sammlerbrett gelandet. Ja.
Was bedeutet, dass sie dann die Million dafür bekommen hat?
Die halbe Million, ja.
Okay.
Bist du fertig?
Matze, ja, okay.
Ich hatte erstmal so drei Assoziationen, sind mir dabei so rübergekommen. Das erste war mit dem Leben verbessern durch extreme Maßnahmen, Fight Club. Manuel hätte da schon anspringen müssen. Oder findest du, geht ja in die ähnliche Richtung?
Ja, okay, ja doch schon.
Dann hatte ich einen Story-Podcast. Lin ist nicht allein, heißt der. Das geht auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung, weil da sind halt auch Leute, die online beobachten und irgendwie kaputt machen wollen und so. Und dann habe ich noch so gedacht, so wäre es jetzt kein Schmetterling, sondern ein anderes Tier, hätte es auch für einen Film für nächste Woche gepasst. Also fand ich ganz lustig so. Aber an sich finde ich die Idee cool, dass das halt so als wie auch immer man das nennt, Augmented Reality Spiel irgendwie macht oder halt so über Handy, statt irgendwie so eine Fernsehgeschichte draus zu machen. Fand ich eine coole Idee. Also fand ich auch mit dem Twist am Ende, dass die das ja, und ich glaube, es wäre ein ziemlich cooler Visual, also eine sehr coole Grafik, so wenn man dann in den Keller geht und die hängen da an der Wand mit den Schmetterlingsflügeln. Das sieht
man. Ja, weil man kennt ja diese Bretter,
genau.
die. Mhm. Ja.
diese Einmachkästen, wo die Schmetterlinge drin hängen, genau.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein ziemlich krasser, aber ziemlich cooler, ja, ziemlich cooles Bild, wenn man da in den Keller sieht und da hängen die an der Wand mit den Schmetterlingsflügeln. Also, hat mir gefallen, fand ich schön.
Schön. Da freue ich mich, wenn es euch gefallen hat.
Ja, doch.
Ah, ich mag das aber.
Bei mir kam jetzt nur der Schluss ein bisschen überraschend. Ich dachte, okay, da kommt noch einiges anscheinend. Und dann war es Schluss. Da war ich ein bisschen verwirrt. Aber nee, sonst, die Idee fand ich sehr, sehr cool.
Okay, hättest du dir gewünscht, dass es noch weitergeht?
Ja, für mich kam das Ende ein bisschen abrupt, muss ich sagen.
Okay, ja.
Aber das ist auch nur meine Meinung. Also.
Ja. Aber ich glaube, ich mache das nicht nochmal, dass ich... Also ich glaube, ich schreibe demnächst wieder alles aus, was ich sagen möchte.
Ja, es ist das Einfache, ne? Das habe ich beim ersten Mal auch gemerkt, wo ich da Konstantin vorgelesen habe. Beziehungsweise immer wieder mir dachte, ja, ich schreibe da ein paar Stichworte und den Rest mache ich selbst. Nee. Nein, das geht voll in die Hose. Und du redest auch ohne, oder du hast sowieso immer schon relativ langsam vorgelesen. Und dadurch, dass du dann immer noch überlegen musstest, was du jetzt als nächstes sagst, wurde es noch ein bisschen langsamer. Also wir müssen da irgendwie so einen Rhythmus alle finden. Mats und ich sind einfach die Speedstars.
Ja, ich muss aber auch sagen, heute war ich besonders schnell, weil ich halt gedacht habe, so, wenn ich jetzt noch langsam vorlese, dann sitzen wir in 3 Stunden noch hier. Das geht ja auch nicht.
Mindestens, ja.
Ja, aber ihr könnt ja entscheiden, was euch besser gefallen hat und abstimmen auf unserer Homepage, die da wie lautet, Manuel?
Ich darf ja jetzt abstimmen. unumgeschrieben.de, Herr Lehrer. So ist es.
Und natürlich findet ihr da auch die Links für unsere Facebook-Seite, für unsere Instagram-Seite, unseren Discord-Link und eine E-Mail-Adresse, falls ihr das Ganze anonym machen wollt und dass keiner sieht, was ihr da schreibt oder so. Und ja, gibt's noch was zu sagen?
Oh, dieses Mal darf ich ja hier abstimmen für einen von euch.
Ja, so ist es.
Das fällt dir bestimmt sehr schwer.
Er wählt sowieso für dich, das macht er ja immer.
Ja, das mache ich auch alleine, einfach deswegen, damit Matze nie gewinnt und damit er immer am Weinen ist.
Was soll ich da sagen, ne? Das ist... Ja, ich glaube, ich muss mal irgendwie das Thema wählen.
Müssen wir aber eine Petition starten.
Nee, Cyberbullying als Filmthema, damit Manuel lernt, was er mir hier antut. Jede Woche, alle 2 Wochen. Ach ja, schön. Wie gesagt, wir sind gespannt, wie ihr die beiden Varianten fandet. Und nächste Woche darf Manuel sich das Thema wünschen und hat das auch schon getan. Übernächste Woche. Ich komme immer mit einer Woche, ne? Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich werde alt. Für mich vergeht die Zeit zu schnell. Das ist einfach so. 2 Wochen sind für mich wie eine Woche. Das ist.
Du alter Mann. Okay.
Ja. Ich muss da langsam schon mal drüber nachdenken mit der Zeit. Das ist schon nicht mehr so einfach.
Oh, das hört man dir auch an, Mäuschen,
ja, das
nicht?
Das ist nichts für mich. Was haben wir denn für einen Film nächstes Mal? Ja, danke, Manuel. Gut, dann haben wir drüber gesprochen.
Warte mal, ist jetzt nächste Woche, ist das schon
in 2 Wochen dran? Ja.
Ja.
Nee, eben nicht.
Stimmt ja gar nicht.
Nee, gar nicht.
Jetzt haben wir gespoilert.
Deswegen war ich verwirrt.
Scheiße. Toll. Nee, jetzt haben wir gespoilert. Macht nichts. Nee, Zap hat nämlich ausgesucht, und zwar die IP, richtig, die gemacht ist für einen Film, wo ich sehr gespannt bin, weil das wird sehr verrückt.
Ja. Und zwar habe ich mich für Hänschen Klein entschieden.
Was? Da kommen wir noch zu.
Ja, richtig. In 2 Wochen nämlich. Hänschen Klein.
Deswegen war ich auch so verwirrt. Ja, in 2 Wochen.
Ich kann mich dachte, da wohl auch mal irren.
Nein.
Genau, in 2 Wochen gibt es dann Hänschen Klein. Ging allein in den tiefen Wald hinein. Stock und Hut stehen ihm gut.
In die weite Welt hinein.
In die weite Welt, ja, stimmt. In die weite
Stock
Welt
und
hinein,
Hut steht ihm gut, ist gar froh Gemut. Genau. Aber Mutter weinte sehr, hat ja gar kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind.
So ist es. Und daraus
Film
wird ein
fertig.
Film gemacht.
Fertig. So.
Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Und bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tüdelü.
Tschüss. Tschüss.
I understand. And Dorothy Dalton, a Spanish queen, why she shook a wicked tambourine, dancing at that moving picture. Oh,